Gleich geht's los mit der neuen Folge Fritz und Stroh. Wir reden über das große Pokalfinale in Berlin. Die Bayern holen endlich mal wieder den Pokal. Wie kam's dazu? Was gab's für spektakuläre Sachen auf und neben dem Platz? Wir werden's für euch diskutieren.
Kann nicht gegen, will nicht. Das erste Relegationsspiel ist durch. Wolfsburg volles Haus, aber am Ende immer noch leere Taschen.
Ja, die Relegation zwischen zweiter und dritter Liga war ein bisschen interessanter, aber das Interessanteste hat da nicht auf dem Platz stattgefunden, sondern auf der Tribüne. Da wurde etwas präsentiert, was vorher entwendet wurde. Was das war, das werden wir euch später verraten.
Und wir besprechen natürlich auch noch das tapfere Europa-League-Finale der Freiburger in Istanbul.
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5-Sterne-Bewertung gebt.
Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow hier heute einen Tag nach dem großen Pokalfinale in Berlin. Hier bei uns etwas weniger Nebel als in Berlin über weite Teile des Spiels, deswegen freie Sicht, klare Stimmen. Mein Name ist Max Fritsching, mir zugeschaltet Michael Strohmeier.
Ja, das war tatsächlich ja zwischenzeitlich ein Hexenkessel, aber
es war wirklich ein Hexenkessel. Ja. Da, also diese Aufnahmen von oben, ne, diese Totale, wo du das Berliner Olympiastadion gesehen hast, wo es so rausdampft. Ne? Ja. Also hättest du da so eine 80 Meter große Hexe daneben gehabt, die so drin rührt, hätte keiner was gesagt.
Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie diese Whisky Bros, die versuchen, ihrem Whisky da nochmal einen besonderen Akzent zu geben, indem sie da diesen Rauch reinpusten, wo der ein oder andere tatsächliche Whisky-Experte sagt, völliger Schwachsinn, total dumm, macht das Aroma kaputt, hört auf, das zu machen.
Ja, ist nur für Instagram natürlich.
Ja, sieht schön aus, schmeckt aber dann halt beschissen.
Das stimmt, so beschissen war das Spiel in Berlin gestern Abend dann ja nicht. Der VfB Stuttgart gegen Bayern München. Ja, also klare Rollenverteilung vor dem Spiel. Natürlich die Bayern in der Favoritenrolle. Der VfB als Underdog konnte recht entspannt ins Spiel reingehen. Also grundsätzlich, der VfB hatte die Chance, einer eigentlich eh schon guten Saison nochmal die Krone aufzusetzen mit einer Titelverteidigung. Und der FC Bayern, um das direkt mal ein bisschen diskutabel hier zu benennen am Anfang, der FC Bayern hatte eigentlich nur die Aufgabe, in diesem Spiel zu verhindern, dass man von einer schlechten Saison spricht.
Ja, das stimmt. Das habe ich so bisher noch gar nicht betrachtet. Ja, richtig. Ja, nur eine Meisterschaft ist halt, reicht
da,
halt nicht.
Da wäre schon ziemlich enttäuschend gewesen dann in München, ne? Wenn man das jetzt nicht geholt hätte in Berlin, dann hättest du am Ende nur mit der Meisterschaft da gestanden und hättest dir so gesagt, so, ja, also, wo ist der Rest hier im Pokal?
So, das ist und man muss ja sagen, der DFB-Pokal, der war ja für die Bayern die letzten Jahre auch Lava, ne? Also das war jetzt auch fast schon prestigeträchtig, diesen Pokal zu holen.
Ja, das stimmt. Also na, am Ende 13-0 gewonnen, habt ihr mit Sicherheit alle gesehen. Das ist der erste Pokalsieg seit 6 Jahren für die Bayern. Ja. Und das finde ich heftig lange.
Der erste Pokalsieg vor Publikum seit 7 Jahren, weil der vor 6 Jahren war nämlich während Corona.
Ja, stimmt, gegen Leverkusen damals, ne? Ja. Das, also wirklich eine lange, lange Durststrecke, die Bayern da hatten. Aber sie hatten ja auch wirklich dann. Also gut, teilweise sind sie dann natürlich auch mal gegen ebenbürtige Gegner rausgeflogen, gegen das Leverkusen von Alonso einmal rausgeflogen. Aber dann halt auch viele, viele Spiele, wo die Bayern haushoher Favorit waren. Also zum Beispiel in Kiel sind sie einmal rausgeflogen, in Saarbrücken sind sie rausgeflogen. Also da war vieles dabei, was absolut vermeidbar war. Also über Jahre hinweg haben die Bayern da echt unterperformt in dem Wettbewerb.
Ja und jetzt ist dann der Sieg da und das zumindest auf dem Platz ohne den nominellen Kapitän. Denn der frisch für die Nationalelf und die WM berufene Hoffnungsträger, Manuel Neuer, hat ja den Plagen ja seit Monaten Wadenverletzungen. Und auch in diesem Spiel wieder. Das heißt, für das große Pokalfinale Manuel Neuer nicht dabei, sitzt auf der Tribüne. Und für ihn im Tor, ja, der nominelle Nachfolger Jonas Urbich.
Ja, ja, war eine Vorsichtsmaßnahme, weil eben die Wadenverletzung jetzt noch nicht so ganz einzuschätzen war bei Manuel Neuer. Und es spielte wohl auch eine Rolle, dass man ihm jetzt nicht die WM damit versauen wollte, ihn dann in dem Pokalfinale dann den Einsatz machen zu lassen. Er sich womöglich im Spiel dann schwerer verletzt, wenn das dann irgendwie Muskelfaserriss oder so geworden wäre. Da wäre ja die WM absolut in Gefahr gewesen für Manuel Neuer. Das wollte man dann wohl verhindern und hat dann gesagt, naja, dann halt Jonas Urbich. Aber das finde ich irgendwie, also, dass die Bayern sich da so reinreden lassen vom DFB. Also Nagelsmann hat das ja auch im Interview gesagt, ne, ja, das ist besser für die Nationalmannschaft, dass er nicht spielt. Wie überraschend, oder? Also ich hatte, ja, also ich habe immer noch so im Kopf die Scheißegal-Haltung des FC Bayern dazu, so pff, ist uns doch egal. Also wir lassen unsere Spieler spielen, wenn sie spielen können, dann spielen sie, ne?
Ja, mehrere Gedanken dazu. Erster Gedanke, ein weiterer Schlag ins Gesicht für Olli Baumann. So, ja, wir nehmen jetzt den mit, er ist auf jeden Fall die Nummer 1, selbst wenn er auch ein bisschen kaputt ist, aber gut.
Ja. Boah, das wäre ja noch der Super-GAU, ne? Also wenn Manuel Neuer jetzt wirklich so verletzt wäre, dass er die WM nicht spielen kann, dann muss Julian Nagelsmann zurückgekrochen kommen zu Olli Baumann und sagen, bitte, bitte, Olli, stell dich ins Tor für uns.
Ja, das wäre, und Olli Baumann ist da wie der Pate.
Ja.
Ja.
Aber da vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wir wollen jetzt nicht noch mal näher eingehen auf den WM-Kader, das haben wir ja schon gemacht, vergangenen Donnerstag auf Twitch. Wer dabei war, hat ja unsere Live-Einschätzung zum Kader schon gehört und gesehen und wir haben einen Tag später das Ganze auch als Podcast hochgeladen. Also wenn ihr da jetzt diese Folge gerade hört, dann skippt mal eine Folge zurück, da ist nämlich noch der Stream vom Donnerstag mit unserer XXL-Analyse zum WM-Kader für euch als Podcast parat, da könnt ihr gerne reinhören. Deswegen heute eigentlich nichts zum WM-Kader.
Ja, wissen die Leute, weil sie natürlich den Abonniert-Button und die Glocke und alle anderen Mechanismen, die es gibt, aktiviert haben und keine Folge verpassen.
Ja, da wenn ihr noch keine Bewertung für diesen Podcast hier abgegeben habt, dann nehmt 5 Sterne und haut die uns jetzt da rein. Und zwar sofort, sonst gibt's Ärger.
Sonst gibt's Ärger mit die da oben. Ja. Die da oben ist ein gutes Stichwort, um überzuleiten, wieder zurück auf meine Verschwörungstheorie, warum Bayern München Manuel Neuer geschont hat. Weil ich glaube, dass sie sehr großen Einfluss genommen haben, auf Julian Nagelsmann ihn nachzunominieren und gesagt haben, die Nummer 1 in der Nationalmannschaft ist ein Torwart des FC Bayern München. Das war so, das ist so und das wird auch immer so bleiben. Und dass dann der Kuhhandel war, ja gut, okay, dafür schonen wir ihn aber so, dass er zur WM auch fit ist.
Ja, wer weiß.
Eine Verschwörungstheorie.
Ne? Ja.
Ich fange jetzt hier an. Ich hab schon mehrere Verschwörungstheorien hier raus. Das ist jetzt mein Ding hier.
Ja, Verschwörungstheorie. Ist aber gar nicht so abwegig, finde ich. Ne? Also, ja gut, auf der anderen Seite kann der FC Bayern ja auch von sich sagen, einen sehr, sehr guten zweiten Torhüter zu haben. Das heißt, ich finde jetzt nicht, dass es ein sportliches Risiko war, Jonas Urbich ins Tor zu stellen.
Das vielleicht auch nochmal. Ein kleines auf jeden Fall, weil einen Qualitätsunterschied hast du zwischen Urbich und Neuer schon.
Ja, er hat halt nur nie im Finale gespielt. Ne? Gut, das könnte man sicherlich nochmal anführen, ja.
Also es aber ist jetzt... Urbich ist einer der besten deutschen Torhüter und dementsprechend hat man sich da jetzt, also man hat jetzt kein großes Risiko gehen müssen.
Ja. Das ist wahr. Ja, vielleicht nochmal, also ne, wir haben ja gerade schon über die Aufstellung vom FC Bayern geredet, der Rest war ja erwartbar so. Beim VfB gab es eine große Überraschung in der Startelf, nämlich dass Cema Andres gespielt hat und Karasor nur auf der Bank saß als nomineller Kapitän.
Ja.
Das war sehr überraschend.
Das war tatsächlich sehr überraschend, hat auch die Berichterstattung dominiert, lag aber wohl daran, dass Karasor auch nicht 100% fit war.
Ja, okay,
also gut. War keine, also Cema hat gute Leistung gebracht in den Spielen, in denen er ihn schon ersetzt hat. Und ich glaube, da ist Sebastian Hoeneß vielleicht einerseits auf Nummer sicher gegangen, vielleicht aber auch war Cema in dem Bereich einfach der Spieler, der besser in die taktische Vorgabe gepasst hat. Denn Sebastian Hoeneß hat den Max-Fritsching-Weg gewählt und hat gedacht, also, wir können uns jetzt hinten reinstellen und warten, bis irgendjemand einen Geniestreich hat von den Bayern und uns aus dem Stadion fegt. Oder wir kämpfen um jeden Zentimeter Mann gegen Mann über den gesamten Platz. Lassen wir die Leute nicht durchatmen. Wir werden diesen FC Bayern München komplett an die Wand pressen.
Ja, und das haben sie getan. Ja. Also gerade in der ersten Halbzeit, gerade in der Anfangsphase des Spiels fand ich es sehr, sehr beeindruckend, mit was für einer Energie, Dynamik und mit was für einer Härte der VfB da in das Spiel gegangen ist. Also erinnert euch mal nur an so die ersten 2 Minuten des Spiels. Da wurde Olise zweimal aber schön über die Klinge springen lassen, um dem FC Bayern direkt mal zu zeigen, so Freunde, wenn ihr heute hier gewinnen wollt, dann tut's weh. So, ja. Könnt ihr euch aussuchen, ob ihr den Weg gehen wollt. Na, aber dann wird's auf jeden Fall schmerzhaft. Und ich fand das super. Also, das ist genau die Art und Weise, wie du als Underdog in so ein Finale reingehen musst, so dem spielerisch überlegenen Gegner direkt zu zeigen, pass auf, ne? Also, wenn, dann wird's schmerzhaft. Ja. Und das fand ich super. Also, das ist mit Sicherheit ein Ansatz gewesen, den man vorher besprochen hat. Und der hat auch gewirkt. Also, der FC Bayern ist in der ersten Halbzeit eigentlich nicht ins Spiel gekommen.
Ja. Gibt es dieses berühmte Zitat von einfach Jens Jeremies,
ja.
Der, ich weiß gar nicht mehr, welchem Gegenspieler er das gesagt hat.
Patrick Vieira.
Patrick Vieira, der ja. Patrick Vieira gesagt hat, pass mal auf, hier ist die Mittellinie, wenn du hier rüberkommst, bedeutet das Schmerz.
Hier tut weh, da tut nicht weh.
Da tut nicht weh, so ganz einfache, ist ein ganz einfaches Ding für dich. Wenn du da
manchmal bleibst, ist Fußball ja ein ganz simpler Sport.
Ja. Und, das hat Stuttgart gemacht, alles im Rahmen des Erlaubten. Und da möchte ich mal Svenja Blonski sehr es ist unmöglich, nicht Svenja Blonski zu hören. Ja, ne?
Geht mir schon seit vielen Jahren so.
Das ist wie Frau Koludowich. Also, Herr Jablonski, den möchte ich mal positiv hervorheben. Die Linie, die er da gepfiffen hat in dem Spiel, die fand ich so großartig im Vergleich zu der, dann muss man es auch mal wirklich so benennen, Scheiße, die sonst gepfiffen wird. Der hat überhaupt nicht sich eingelassen auf irgendwelche Nickeligkeiten. Der hat immer die ruhige Präsenz im Spiel gehabt. Er hat immer die Situation sofort entspannt. Nicht sofort eine überhastete gelbe Karte gegeben, weil er irgendwie das Gefühl hat, er verliert das Spiel aus der Kontrolle. Wunderbare Spielleitung und hat dadurch zugelassen, dass halt auch wirklich viel gespielt wurde. Weil, also, ja, was wir halt erleben dürfen in den letzten Jahren, ist halt immer mehr, die Berührung reicht aus für einen Foul. Und wenn eine Berührung da ist, die ein bisschen härter ist, gibt's Gelb. So, das nimmt so einem Spiel ja total viel Dynamik und auch Intensität. Und das war im Pokalfinalspiel nicht der Fall. Und das fand ich wirklich wirklich großartig. Es gab nur 2 gelbe Karten.
Ja, das stimmt. Und er hätte ja schon sehr früh damit anfangen können. Ja, also alleine die ganz frühen Aktionen gegen Olise. Also da hättest du in der Bundesliga auch locker mal gelb für gegeben. Wahrscheinlich sogar in den meisten Spielen. Von daher fand ich's auch gut, dass man da eine lange Leine gelassen hat den Spielern und er das Ganze trotzdem im Griff behalten hat, ohne dass es eskaliert. Wirklich großes Lob für die Spielleitung. Hat er echt gut gemacht.
Ja.
Das stimmt. Der VfB muss man absolut loben, wie sie dieses Spiel angegangen sind. Jetzt mal außerhalb von der Körperlichkeit. Taktisch sehr diszipliniert, hinten alles wegverteidigt. Das war wirklich, wirklich gut. Aber sie hatten dann irgendwann auch Pech. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Chabot war sehr früh angeschlagen. Also der wurde mehrmals behandelt. Also ob der am Ende des Spiels noch bei 100% war, würde ich jetzt auch mal bezweifeln. Und Luka Jaques muss ja sogar ausgewechselt werden, glaube 64. oder so, also Mitte zweiter Hälfte. Und da ist dann irgendwann im Laufe der zweiten Hälfte die Stabilität flöten gegangen vom VfB hinten und die individuelle Klasse des FC Bayern hat dann Überhand genommen.
Ja, also ich glaube, der Unterschiedsspieler ist mal wieder Harry Kane.
Ja.
Also klar, einfach mal ein lupenrein Hattrick und zwar nach dem Hattrick-Gesetzbuch in Deutschland tatsächlich lupenrein in einer Halbzeit ohne unterbrechende andere Tore. Alle 3 Buden gemacht.
Und ja, das 1-0 hat dem VfB, glaube ich, so ein bisschen das Genick gebrochen, ne? 55. Ja. Da kann man den VfB, denke ich, auch kritisieren. Ich glaube, Olise war es mit der Flanke. Das ging zu einfach und Harry Kane hatte einfach gar keinen Gegenspieler am langen Pfosten.
Aber das ist, glaube ich, wir hatten ja zwischenzeitlich auch ein bisschen geschrieben, das ist das Problem, in Anführungsstrichen, was du als Mannschaft hast, wenn du gegen die Bayern spielst.
Ja.
Du kannst intensiv gegenpressen, du kannst sie in Schach halten, die brauchen nur eine einzige Lücke.
Ja. Naja, das ist es.
Und das ist brutal.
Stehst du einmal falsch,
ja,
fliegt es dir um die Ohren.
Du kannst es dir nicht erlauben, gegen die Bayern einen Fehler zu machen,
ja,
wenn du nicht vorher, ne, das muss man, kann man dem VfB dann vielleicht noch in Anführungsstrichen vorwerfen. Man hat halt vorher vorne ja auch nicht getroffen.
Gerade mal so der Blick auf die Expected Goals, 0,36 beim VfB, 2,36 bei den Bayern, ne? Und diese 0,36, die spiegeln auch ganz gut wieder, dass der VfB dann vielleicht auch zu wenig nach vorne zustande bekommen hat, ne? Da ist dann die offensive Durchschlagskraft zu Lasten der defensiven Stabilität gegangen, also so.
Ja,
vielleicht wobei, einschätzen.
Ja, das schon, aber vorne wurden teilweise einfach auch falsche Entscheidungen getroffen. Also ich habe da so zwei, glaube ich, zwei Szenen von Chris Führig im Kopf. Einmal muss er nur links raus auf den einlaufenden Demirovic, also nicht links raus, sondern in den Strafraum auf den einlaufenden Demirovic spielen, schließt aber selber ab. Und das zweite Mal schließt er am 16er ab mit einem rückpassartigen Warmmachschuss auf Jonas Urbig, wo ich mir denke, ja, da war vielleicht mehr drin einfach. Also ja,
eine Aktion von Dennis Undav auch, da gab es einen Konter und er hätte einfach nur rechts rausspielen müssen auf den völlig freien Demirovic und der Pass geht fast zur Eckfahne.
Ja.
Da habe ich auch gedacht in dem Moment so, ja, gut, Leute, ihr steht hinten wirklich fantastisch, aber wenn ihr nach vorne kommt, dann muss auch irgendwas bei rumkommen. Ne? Also wenn es dann so fahrig dann ist, dann wird es natürlich auch schwierig, ne?
Ja, aber am Ende, ne, hast du halt die Konzentration darauf, nichts falsch zu machen gegen die Bayern und das
Ich fand eigentlich am beeindruckendsten von den drei Harry Kane-Toren das zweite. Ja. Also wie er sich da, also da geht ja erst sein Schuss, geht an die Latte, ne, wird dann zurückgewonnen durch einen Kopfball von Karl, dann nochmal zurückgelegt, wieder auf Harry Kane, der dreht seinen Körper sowas von Weltklasse ein, da im 16er, schirmt den Ball ab, schließt ab, es ist unglaublich, also dass der schießt den an die Latte, bleibt aber in der Szene, will den Ball sofort zurückhaben, macht es überragend im 16er und schießt ihn dann selber nochmal rein, also das ist die pure Weltklasse gewesen, dieses Tor.
In der Situation, wo der Ball an die Latte geht und ich glaube, er hat ihn direkt wiederbekommen, den dann zurückzulegen auf den 16er.
Nee, er hat ihn, also Lennart Karl, glaube ich, Kopfball nochmal, ich glaube, Diaz hat zurückgelegt, dann ist wieder Harry Kane, ja, genau.
Weil das war mir so im Kopf geblieben, Ball an die Latte innerhalb von Sekunden, aber statt sich zum Tor zu drehen, was ja eine normale Reaktion ist, wird da auch der Ball nochmal zurück an den 16er gegeben, um das Spiel zu ordnen. Diese geistige Wachheit ist schon beeindruckend.
Dieses Eindrehen und Abschirmen von Harry Kane, das kann er so in Perfektion. Also das ist so diese ganz typische Mittelstürmerfähigkeit. Dieses Goal-Getter-Verhalten. Ne? Also immer Körper rein, Ball abschirmen, dann Abschluss, möglichst in die Ecken rein, damit der Torwart nicht drankommt. Absolute Weltklasse.
Ja.
Aber vielleicht haben die Stuttgarter auch zu dem Zeitpunkt nichts mehr gesehen, weil die Hütte voll mit Rauch war.
Ja. Das war auch viel. Also,
boah, das war, ey, Leute, wirklich. Also, stimmungsvoll Pyro, ja, von mir aus, aber ey, ihr müsst doch nicht die halbe Stadt da in Nebel legen, ey.
Ja. Das sind vor allen Dingen, ich finde ja auch, Pyro auf der einen Seite, ja, das kann in so einem Spiel, in so einer Stimmung auch was geben. Aber ab einem gewissen Punkt, da bin ich jetzt auch vielleicht ein bisschen spießig an der Stelle, denke ich mir so, ja, aber es sind ja nicht nur Hardcore-Fans im Stadion, ne? Es sind ja auch Leute im Stadion, die damit vielleicht mit ihren Kindern sind, die das erste Mal ein Fußballspiel sehen dürfen.
Ja.
Und die
können die letzten 20 Minuten nicht mehr atmen.
Ja.
Mist.
Ne, also ja, immer alles muss irgendwie im Rahmen sein, damit es auch Spaß macht.
Das war für mich drüber. Also, sage ich ganz ehrlich.
Von außen war es super zu sehen. Von außen super zu sehen, wie es einfach dampft. Also, wie einfach die Hütte brennt quasi.
Aber es war dem Abend ja nicht zuträglich. Ne? Nee. Also, das ist ja nicht mehr stimmungsvoll, wenn du einfach 20 Minuten lang nichts mehr siehst. So, das hat nichts mit Stimmung zu tun. Das ist einfach nur Vandalismus oder
und,
so.
Und hat den Spielfluss ja auch, hat dem Spielfluss auch keinen Dienst erwiesen.
Ja. Das ist wahr. Ja, am Ende dann noch der dritte über den Elfmeter. Da durfte er dann seinen Hattrick perfekt machen, Harry Kane. Also der Name Harry Kane steht über diesem Spiel. Den Titel hat Harry Kane für die Bayern gewonnen. Das können wir auf jeden Fall so festhalten. Und am Ende ja auch völlig verdient dann. Ne? Die zweite Halbzeit war ja dann doch eben das dominante Bayern München und der VfB hat dann keinen Fuß mehr in die Tür bekommen und so holen sie dann auch verdient den Pokal.
Ja. Ja, und Kane hat zwar den Titel geholt in dem Sinne, aber Ein anderer hat ihn hochgehoben, und zwar jemand, der sehr überraschend plötzlich im Trikot dastand. Denn während Manuel Neuer und Serge Gnabry das ganze Spiel über in Zivil, möchte ich mal sagen, auf der Tribüne saßen, durften sie zum Feiern dann runter und haben sich sogar umgezogen.
Ja, einfach fürs Feeling so. Fürs, ne? Feeling, also, ja. Ich meine, wie unangenehm ist das denn, wenn du neben deinen in Trikots rumlaufenden, verschwitzten Kollegen stehst und du hast einfach so deine Privatklamotten an und riechst nach Parfüm. Ja, so, wie einfach, unangenehm ist es?
Einfach pragmatischer Gedanke, wenn jetzt die Bierdusche kommt, ja, dann muss halt nachher der Zeugwart sauber machen.
Hier. Genau, das schmeiße so. Ich nachher in die Trikotasche hier. So.
Das ist aber mir doch egal. Schöne Geste von Leon Goretzka an der Stelle, der dann Manuel Neuer sofort die Kapitänsbinde auch umgegeben hat, also übergeben hat nach dem Spiel. Das war eine schöne Geste. Also,
vielleicht kleine Revanche dafür, dass ja bei der Meisterfeier Manuel Neuer erstmal die Schale an Goretzka gegeben hat, ne?
Das kann sein, ja. Aber meist haben wir eigentlich drüber gesprochen, wie Ulisse die Schale hochgehoben hat bei der Meisterfeier. Haben wir nicht drüber gesprochen, ja,
ich glaube nicht, nee.
Hast du das gesehen?
Ja, ja.
Einfach wirklich so ein halbes Kurs, so, ja, hier, okay, darf ich jetzt gehen? Und beim DFB-Pokal auch genau das Gleiche. Der Mann, der möchte einfach nicht feiern. Er ist der Gegenentwurf zu Leuten wie Vini Junior. Wirklich, der absolute Konterpart. Es ist quasi der, das ist das komplette Gegenteil.
Oder halt wirklich, also bei ihm habe ich manchmal so das Gefühl, ein bisschen zu cool für diese Welt. Ne? Also ja, nach dem Motto, so egal, was ich gewinne, ist mir doch egal. Das habe ich ja sowieso mit dem Schulterzucken so gemacht. So vielleicht das auch ein bisschen. Also ich glaube, er will das auch ein bisschen ausstrahlen. Ne? Also ich bin cooler als ihr, ich habe das nicht nötig. Ist vielleicht einfach sein Ding. Was ja auch gar nicht negativ ist.
Das ist auch die Attitüde, das kann sein. Genau, ja. Für mich, in meiner romantisierten Welt ist es so, der hat seine Attitüde auf dem Platz, der weiß, dass er gut kicken kann, der hat da Spaß, der will das machen und alles drumherum braucht er nicht.
Ja, spielt sicherlich auch rein. Also er ist ja jetzt auch wirklich keiner, der abseits des Platzes da mit, was weiß ich, irgendwelchen teuren Uhren oder teuren Autos auffällt. Keine Ahnung, ob er das zu Hause hat. Aber es ist ja zumindest keiner, der damit hausieren geht, sagen wir mal so. Ne?
Manuel Neuer mit Kapitänsbinde hebt den Pokal hoch, obwohl er keine Minute im Finale gespielt hat. Wie findest du das?
Na gut, das finde ich okay. Ne? Er ist ja der nominelle Kapitän der Mannschaft. Ne? Und er hat jetzt dann nur dieses eine Spiel dann eben verpasst. Finde ich legitim.
Okay. Ja, ich habe es gesehen, dachte mir so, da stehen 11 Leute auf dem Platz. Aber ja, er ist.
Ach so, du meinst, es hätte jemand nach oben recken sollen, der auch auf dem Platz was dafür getan hat?
Ja.
Harry Kane zum Beispiel.
Zum Beispiel. Aber okay. Am Ende, ja, gut, am Ende sind das so Kleinigkeiten. Für ein sehr, sehr witziger, also finde ich tatsächlich ein Fun Fact ist, Bayern München diese Saison mit 3 Titeln. Den Supercup, die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Ja. Und alle 3 Titel hatte man safe nach einem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Das finde ich sehr, sehr witzig. Also im Supercup gegen Stuttgart letztes Jahr gewonnen, im DFB-Pokal gegen Stuttgart gewonnen und die Meisterschaft klar gemacht im Spiel gegen Stuttgart.
Ja. Die Meistermacher aus dem Schwabenland.
Die Titel. Titelmacher.
Ja. Champions League wäre es dann übrigens nicht der VfB gewesen.
Ja, das stimmt. Deswegen haben sie es dann auch abgeschenkt. Haben gesagt, ja gut, da können wir ja gar nicht gewinnen.
Nee, wir können das nur gegen den VfB. Ja, also am Ende natürlich verdienter Pokalsieg. Nach 6 Jahren geht der Pott dann mal wieder nach München und darf dann im nächsten Jahr verteidigt werden. Eine Sache fand ich noch interessant, ne, wenn wir so ein bisschen drüber sprechen ums Spiel herum. Das ist ein Thema, was wir sehr, sehr gerne aufgreifen. Im Stadion war ein gewisser José Mourinho. Mhm. Was macht der denn da, Micha?
Tja, ich gehe mal davon aus. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Geht er jetzt zu Real oder nicht?
Es ist noch nicht offiziell fix, aber es ist beschlossene Sache.
Okay, weil irgendwie hieß es vor 1-2 Tagen nochmal, dass das irgendwie geplatzt sei.
Nee. Also das wird so sein, ne, aber es ist noch nicht offiziell. Es ist ja auch schon offiziell, dass Alvaro Arbeloa dann nicht mehr Trainer ist in der neuen Saison. Und die Verkündung wird jetzt in den nächsten Tagen kommen.
Ja, gut. Ich gehe mal stark davon aus, dass er Alex Nübel sich ganz genau angucken wird, ne, um ihn nach Madrid zu locken.
oder einen anderen. Vielleicht war er im Stadion, um auch so ein bisschen ein Auge zu werfen auf Michael Olise, der schon häufiger mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, seitdem er eben beim FC Bayern Weltklasseleistungen am Fließband liefert. Und darauf hat man Uli Hoeneß angesprochen in dem Interview. Nur nach dem Motto, ja, José Mourinho ist ja im Stadion, meinen Sie, der wirft vielleicht einen Blick auf Michael Olise? Und da hat Uli Hoeneß sofort gesagt, nein, der Mann ist unverkäuflich, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und, Zitat, na, also wurde nochmal darauf angesprochen, ob er José Mourinho dann vielleicht die Hand gibt, 2-3 Worte wechseln mit ihm, man kennt sich ja, hat er gesagt, nein, ich hoffe, ich sehe ihn heute nicht. Er kann 5 Augen auf Olise haben, er kriegt ihn nicht. Also Uli Hoeneß war schon richtig Classic. Angepisst.
Classic Uli. Ja. Bisschen rausballern für die Presse. Er weiß ja auch, wie das Geschäft läuft. Ja. Ich hoffe, ich sehe ihn nicht.
Ja, aber was wird dann passieren, so, wenn die aufeinandertreffen? So. Ja. Fängt dann sofort an zu poltern. Nein, nein,
nein. Er watscht ihm direkt eine.
Ja, genau.
Richtig schön, so eine großväterliche Watschen. Batsch. Ja.
Oder direkt so unterschwellig aggressiv, so denk nicht mal dran, denk nicht mal dran.
Ja, also ich glaube, wenn da das ein oder andere Scheinchen auf den Tisch gelegt wird, dann wird man beim FC Bayern München auch zumindest eine Überlegung oder zwei anstrengen.
Sie haben ja intern die Vereinbarung getroffen, dass kein Spieler mehr verkauft wird, den man nicht verkaufen möchte. Also ja. Das ist die interne Ansage. Und Michael Olise zählt zu diesen Spielern. Das heißt, man würde jedes Angebot ablehnen für ihn. Das ist aktuell Stand der Dinge.
Nehmen wir mal an, Michael Olise sagt, ich will weg, ich bin bockig, ich arbeite hier nicht mehr vernünftig. Ja. Und Real Madrid zahlt 200 Millionen. Dann sagt der FCB auch, na gut,
Freunde,
Reisende soll man nicht aufhalten.
Vielleicht nehmen wir den Hörer dann doch mal in die Hand. Ja, das ist natürlich, hat das irgendwo Grenzen. Das,
genau, also auch, und für 200 Millionen kann man sich, glaube ich, den einen oder anderen Ersatz holen.
Nur um es nochmal ordentlich erklärt zu haben, José Mourinho war im Stadion auf Einladung des VfB Stuttgart. Also das war jetzt kein aktiver Scouting-Einsatz, den er da gemacht hat. Aber natürlich, wenn man schon mal da ist, dann kann man ja auch mal einen Blick werfen auf die Spieler, die da auf dem Rasen stehen. Der Hintergrund ist davon, fragt man sich jetzt natürlich, warum lädt der VfB Stuttgart José Mourinho ein? Weil man sehr, sehr gute Kontakte zum spanischen Fußball pflegt und vor allen Dingen zu Real Madrid. Da gibt es wohl einige Berateragenturen, die sich da überschneiden, die viel mit dem VfB zusammenarbeiten und aber auch mit Real Madrid. Mhm. Und über diese Connection hat man José Mourinho dann nach Berlin eingeladen.
Noch hast du gelacht über meinen Alex Nübel-Take.
Ja, genau. Naja, brauchen die einen Torwart? Weiß ich nicht. Courtois zu alt mittlerweile.
Einen wie Nübel kannst du immer gebrauchen.
Na, das stimmt natürlich. Gesundheit und so viel zum Pokalfinale, würde ich sagen. Wir machen ein kleines Päuschen und da kommen wir gleich zurück mit den Themen Relegation, erste, zweite, dritte Liga und nochmal 2-3 Worte zum verlorenen Europa-League-Finale vom SC Freiburg gegen Aston Villa. Bis gleich.
Werbung.
Kurze Unterbrechung hier in diesem Podcast und die nutzen wir für einen kleinen Hinweis auf Matchday. Matchday hat nämlich was Neues rausgebracht vor einiger Zeit. Diese blauen Pullen, die ihr hier gerade auf YouTube seht und im Podcast euch vorstellen müsst, oder ihr geht auf die Homepage von Matchday Nutrition in den Shop und schaut euch die an, denn diese Pullen, die haben das bekannte Hydro von Matchday in vorgefertigter Form in der Flasche.
Ja, Hydro Blue Blast ist ein, ich sag mal, ein blauer Drink, der nicht nur ähnlich aussieht wie ein bestimmter anderer blauer Drink, sondern auch so schmeckt. Nur, dass er halt extra für Fußballer konzipiert wurde, für die Belastung, die ein Fußballspieler innerhalb der 2x45 Minuten ertragen muss. Und genau für diese Belastung dann entsprechend die Elektrolyte, Vitamine etc. Zur Verfügung stellt, sodass man einfach in der Belastung länger fit bleibt oder weniger dazu neigt, zu dehydrieren. Was ja, ich weiß nicht, ob es bei euch da in Ratingen auch so ist, aber was auch bei dem aktuellen Wetter wirklich schwer zu empfehlen ist.
Das stimmt. Aktuelles Wetter ist perfekte Werbung für Matchday Hydro aus der Flasche. Denn das holt eben all das wieder rein, was ihr ausschwitzt in der Belastung oder auch in der Nichtbelastung, wenn es einfach nur so heiß ist wie gerade. Da kann so ein Matchday Hydro auch nicht schaden und eure Batterien wieder auffüllen. Ne? Ja. Egal welche sportliche Belastung, beim Fußball besonders, aber auch bei anderen Belastungen, ist das eine schöne Sache. Und der Vorteil von der Pulle ist natürlich, ihr müsst nichts anmischen. Ja. Ne? Das heißt, ihr habt das Ding sofort am Start, braucht es nur aufknacken und dann ab in den Schlund damit und aufladen, ja, die Batterie.
Ja, für alle Belastungen, die vor allen Dingen ja zum Ende der Saison in den Sommerzeiten auch abseits des Platzes passieren. Also ja, ich habe ja gerade gesagt, für die 2x45 Minuten, aber auch für die dritte Halbzeit kann ich sagen, ist das eine wunderbare Ergänzung, damit es einem möglicherweise nicht ganz so schlecht geht.
Das stimmt. Ja, wenn ihr da jetzt Bock drauf bekommen habt, dann geht doch mal auf den Link, den ihr in der Episodenbeschreibung findet, im Podcast und auch bei YouTube. Da gibt es den Link zum Shop von Matchday. Da könnt ihr euch eben unter anderem die Matchday Hydro Pulle sichern oder auch viele andere Sachen, ne, die euch während, die in der Belastung während des Fußballspielens wichtig sind. Davor, währenddessen und danach. Matchday hat für jede Phase des Fußballspielens Produkte für euch am Start. Schaut euch da also gerne mal um und wenn ihr bestellt, dann nutzt unseren Code Fritz und Stroh, da gibt es nochmal extra Rabatt von uns oben drauf, damit unterstützt ihr uns und euren Geldbeutel und das ist doch beides eine schöne Sache.
Werbung.
Ja, da sind wir wieder zurück bei Fritz und Stroh, die Fußballshow. Wir machen mal weiter mit den Relegationsspielen zwischen der ersten, zweiten und dritten Liga. Da fangen wir mal an mit der Relegation zwischen erster und zweiter Liga. VfL Wolfsburg gegen den SC Paderborn. Da haben wir das Hinspiel gesehen. Und das ist ein wirklich menschenrechtsverletzendes 0-0 gewesen.
kurz davor auf jeden Fall. Also ich finde es, ich finde es wirklich heftig. Wolfsburg ja schon mit einer Leistungssteigerung gegen Ende der Saison. Es hat zumindest ein wenig Hoffnung gemacht, dass das Spiel der Wolfsburger wieder ein bisschen an Substanz gewinnt. Und mit Paderborn hatte man ja eigentlich einen Aufstiegskandidaten, der jetzt ja vielleicht unangenehm zu bespielen ist. Aber wir haben es ja auch gesagt, normalerweise gehen die beiden Spiele 3-0, 4-0 aus. Und fertig ist die Laube.
Und ja, weil der VfL ja auch mit einem gewissen Rückenwind aus der Saison jetzt rauskam. Ne? Also die letzten Wochen waren ja,
ja, sag ich ja,
sportlich schon besser.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Es war ja zu erwarten, dass sie diese Form konserviert haben,
ja,
wie man so schön sagt, und mitnehmen in das Spiel. Haben auch das Spiel dominiert gegen Paderborn, aber es ist einfach kein Tor gefallen.
Ja, gut, Paderborn, gut, die können sich am Ende auf die Schulter klopfen, auswärts die Null gehalten. Und das bei Expected Goals von 0,1.
Ja.
Das ist also schon erschreckend wenig.
Ja.
Zwei Torschüsse.
Das ist, also, und, aber, also, es wurde auf jeden Fall ordentlich. Also, was die Stuttgarter richtig gemacht haben, das haben die Paderborner noch mal mehr richtig gemacht. Ja. Also, da kann man eigentlich schon fast von internationaler Härte sprechen, die da an den Tag gelegt wurde.
Das Tor wurde zu betoniert.
Das war nicht schön anzusehen.
Ja. Ja, gut, aus Paderborn-Sicht ja absolut nachvollziehbar, ne? Ja, also auswärts dieses Ergebnis jetzt mitzunehmen ins Rückspiel zu Hause, boah, da sehe ich dann fast Paderborn, also ja, jetzt nicht in der Favoritenrolle, aber fast schon ausgeglichen, ne? Mit dem Ergebnis jetzt aus dem Hinspiel, Rückspiel ist zu Hause für Paderborn. Da haben sich die Vorzeichen echt gedreht jetzt, ne?
Ja, ja, es kann tatsächlich sein, dass Wolfsburg doch noch runtergeht.
Boah. Aber zu welchem Preis, Michael? Zu welchem Preis?
Kühe, Schweine, Paderborn, oder?
Können nicht beide in die zweite Liga gehen, oder was?
Ja. Holt von mir aus Hannover hoch.
Holt bitte Hannover hoch, komm. Ja, das wäre doch echt.
Hannover übrigens auch gerade wieder, da ist wieder die Kacke am Dampfen, ne? Da wurden gerade alle Transfers abgesagt, da hat Martin Kind irgendwie komplett wieder den Stopp-Button gedrückt. Also,
der Monopoly-Mann von Hannover ist mal wieder ein bisschen durchgedreht, oder was?
Ja. Also das wird auch nochmal, das wird auch nochmal spannend. Aber,
ja, das, aber das verstehe ich bei Hannover auch nicht, ne? Also die haben ja eigentlich eine richtig gute Saison gespielt. Die haben einen richtig guten Kader. Also da könnte man doch eigentlich sagen, okay, hat jetzt knapp nicht geklappt. Und die haben auch einen guten Trainer, ne? Christian Titz hat das ja eigentlich gut gemacht in Hannover. Sind jetzt am Ende knapp gescheitert. Da könnte man doch sagen, komm, Schwung mitnehmen jetzt. Nächste Saison schaffen wir es. Und dann passiert dann wieder Scheiße neben dem Platz in Hannover, ja, ne?
Es ist fantastisch. Kannst du die, aber kannst du auch wirklich die Uhr nachstellen?
Ja. Ja, das ist tragisch am Ende. Ja, also ich bin sehr gespannt, ne, wie dann das Rückspiel zwischen Paderborn und Wolfsburg ausgeht. Also das ist jetzt durch das Hinspiel deutlich spannender geworden, finde ich. Also da können wir dann wirklich gucken, ne, also wer sich da dann am Ende durchsetzt und dann in der ersten Liga landet. Die Relegation zwischen zweiter und dritter Liga, das Hinspiel zwischen Rot-Weiß Essen und Greuther Fürth, war ein bisschen interessanter. Zumindest haben wir in der Relegation ein sehr schönes Freistoßtor gesehen.
Das stimmt, ein Traumtor zum 1:0, ja. Der, was am Ende auch das Endergebnis ist für Rot-Weiß Essen. Also Rot-Weiß Essen geht durch einen Heimsieg in eine gute Ausgangslage oder fährt nach Fürth. Also Rot-Weiß Essen in der zweiten Liga.
Das, boah, das würde mich richtig anschieben. Torben Müsel war es übrigens mit diesem wunderbaren Freistoß. Das war ein strammes Ding, würde ich mal sagen, was er da direkt verwandelt hat. Also das richtig geil, die Hafenstraße auch richtig ausgeflippt. Ne? Boah, was war auch das für ein geiles Fußballwetter da. Freitagabend, irgendwie locker abends noch 25 Grad, Stadion an der Hafenstraße bis unters Dach voll. Also eine geile Stimmung da gewesen und dann wirst du am Ende als RWE-Fan dann auch noch belohnt mit so einem absoluten Traumfreistoß. Also in Essen muss gerade gute Laune herrschen.
Ja, da herrscht sehr gute Laune und wie das immer so bei guter Laune ist, gerade wenn es in so einer emotionalen Situation ist wie im Fußball, da wird man schon mal überschwänglich und man macht schon mal Dinge, die man vielleicht bereut oder die vielleicht von anderen zumindest kritisch gesehen wird. Und zwar gab es eine Situation, die, also da reden wir gleich nochmal drüber, wie wir das finden. Es war ja so, dass das MSV Duisburg am Ende nicht in der Relegation gelandet ist, weil sie in der 96. Minute den Pfosten getroffen haben statt des Tores.
Ja.
Und dieser Pfosten, der wurde geklaut unter der Woche. Es ist irgendjemand ins Stadion eingebrochen, hat diesen Pfosten entwendet. Und ja, da war man natürlich in Duisburg nicht so begeistert. Aber eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, der Pfosten ist wieder aufgetaucht. Die schlechte Nachricht in der Kurve der Rot-Weiß-Essen-Fans beim Hinspiel-Relegationsspiel gegen Greuther Fürth.
Ja, das war eine Nummer. Also plötzlich tauchte da der Pfosten aus Duisburg auf und wurde da wie eine Trophäe durch den Block gereicht an der Hafenstraße. Das war schon spektakulär. Also, boah, ja, also ich muss natürlich irgendwo auch schmunzeln darüber, über diese Aktion. Ne? Es ist halt auch so typisch Fußball, ne? Aber auf der anderen Seite sich dann zu überlegen, dass da Leute eingebrochen sind ins Stadion in Duisburg, das Tor demoliert haben, weil sie den da rausgeschweißt haben, den Pfosten, und dann noch geklaut haben, weiß ich nicht, ob man das dann so geil finden sollte. Ne?
Also wir haben ja schon letzte Woche schon über Pranks gesprochen, die ultra witzig sind. Ultra witzig, übrigens nicht intended in dem Moment, wie diese FC-Bauern und so weiter Geschichte, die niemanden verletzt. Pfosten entwenden hat jetzt auch niemanden verletzt im klassischen Sinne, ist aber natürlich wieder eine von diesen, wir haben euren Schal geklaut Situationen, ne?
Ja, da ist dann schon wieder auch so eine Spur Vandalismus mit dabei.
Eine Spur.
Ne?
Das, also es ist Einbruch und
Hausfriedensbruch
und Diebstahl.
Und Vandalismus und Diebstahl. Also eine Spur Vandalismus ist dabei. Weißt du, das sind mir die paar Prozentpunkte Straftat zu viel, dass ich es saucool finden könnte. Ja.
Trotzdem,
tut mir da leid für die Essen-Fans. Also ja, geschmunzelt habe ich, aber im zweiten Gedanken so, ja, Leute, ey, nee, das ist auch ein bisschen drüber vielleicht. Ne?
Ist halt am Ende irgendwie assi.
Ja,
das stimmt. Ja, trotzdem.
Aber passt das dann nicht zum Ruhrgebiet, Michael?
Ja, zumindest zu RWE, aber ich möchte mir jetzt nicht noch weniger Fans hier machen. Ich weiß ja auch, dass hier einige Hörer RWE-Fans sind und die möchte ich nicht vergraulen.
Hast du schon gemacht, beim nächsten Schalke-Heimspiel wirst du aufgelauert oder wird dir aufgelauert.
Ja, ich sehe es schon kommen. Aber gut, es wird ja nicht ein Schalke-Spiel gegen Rot-Weiß-Essen sein, von daher.
Ja, da gut, das ist richtig. Nochmal da hat Glück sich Schalke vorbewahrt. Ja, und da steht dann auch das Rückspiel an, dann in Fürth. Da kann Greuther Fürth trotz der Niederlage im Hinspiel natürlich noch dafür sorgen, dass sie in der zweiten Liga bleiben oder RWE den Aufstieg dann perfekt macht. Ich finde das sehr überraschend, dass das Hinspiel so gelaufen ist, weil ich hätte, also in dieser Relegation hätte ich eigentlich klar gesagt, Greuther Fürth macht das gegen Essen, weil Essen, also haben eine gute Saison gespielt, aber ich fand die jetzt nicht so stark, dass ich sage, die besiegen auf jeden Fall einen Zweitligisten da noch. Und Greuther Fürth, ähnlich wie Wolfsburg, na, die haben sich am Ende der Saison deutlich stabilisiert und dann auch besser gespielt. Ich meine, die haben mit Noel Futkeo haben die, oder Futkoi heißt er, glaube ich, ne? Torschützenkönig der zweiten Liga in ihren Reihen. Also da ist ja Qualität vorhanden auch in dem Kader von Greuther Fürth. Fand ich wirklich überraschend, dass sie das Hinspiel jetzt verloren haben da. Aber also mich würde ein Aufstieg von RWE würde mich richtig freuen. Also RWE würde ich so gerne in der zweiten Liga sehen.
Ja, es ist ja nun mal ein Stück Fußballkultur.
Ja.
Man muss aber dazu sagen, dann wäre es aus meiner Sicht wünschenswert, wenn man seitens der RWE-Fankultur vielleicht so ein paar Prozentpunkte insgesamt runterschraubt. Weil ich glaube, der Ruf von Rot-Weiß Essen gemeinhin ist nicht nur positiv, muss man dazu sagen.
Ja, das kann man.
Ich finde, das kann nicht so stehen. Sagen, und damit verletze ich auch niemanden.
Nö,
das, damit mache ich auch niemanden wütend.
Ja, aber geile Stimmung. Ne? Also ja. Hafenstraße ist einfach, also ist an guten Tagen Hexenkessel. Das würde auch in der zweiten Liga richtig, richtig gut kommen.
An guten Tagen.
Ja. Ja. Das wäre doch fein. Ja, also so viel zu den Relegationshinspielen. Wir sind dann natürlich sehr gespannt, wie die Rückspiele ausgehen, wer dann jetzt in welcher Liga landet von den vier Vereinen. Zum Schluss werfen wir hier nochmal das Thema rein, was schon ein paar Tage her ist, aber so außergewöhnlich war, dass wir es natürlich sehr, sehr gerne nochmal ansprechen hier. Das Europa-League-Finale in Istanbul zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa. Ja, was aus deutscher, aus Freiburger Sicht, ja, dann doch sehr ernüchternd gelaufen ist. 3:0 gewinnt Aston Villa doch sehr, sehr klar gegen Freiburg. Und ja, Freiburg war nie auch nur in der Nähe davon, irgendetwas zu holen da, ne?
Ja, also wenn wir den Stuttgarter das Lob aussprechen, dass sie es gegen die Bayern gut gemacht haben in der ersten Halbzeit, dann finde ich, kann man das genauso gut auch über die Freiburger gegen Aston Villa sagen. Also bis zum Gegentor wirklich gut gegengehalten. Es war auch da immer eine Frage der Zeit, wenn es jetzt mal rappelt und Aston Villa ein Tor erzielt, dann wird es wahrscheinlich bitter werden. Aber so lange hat man das eigentlich sehr, sehr gut gemacht und war auch zwischenzeitlich auch vorne immer, ja, zumindest, ja, nee, richtig gefährlich wurde man, glaube ich, nicht, aber.
Nee, eigentlich, das ist auch nicht. Also, ja, ich bring's jetzt nochmal rein, ne, ist jetzt eigentlich keine Fußballstatistik-Format hier, aber Expected Goals bietet sich hier nochmal an. 0,2 bei Freiburg, 2,3 bei Aston Villa. Freiburg war nie wirklich gefährlich.
Nee, man musste immer auf den Lucky Punch hoffen, aber man hat zumindest sehr gut gegengehalten. Und dann muss man natürlich noch sagen, die beiden Tore in der ersten Ende der ersten Halbzeit, die gefallen sind, waren natürlich auch noch Traumtore. Also das ist so etwas, ich glaube, also ich bin ja auch durch die Kreisliga-Erfahrung verlieren gewohnt, war nicht sehr viele Spiele gewonnen in meiner Karriere. Und deswegen auch jemand, der jetzt nicht sofort nach einem Gegentor aufsteckt. Aber ich glaube, wenn du in so einer Situation zwei Traumtore bekommst, denkst du aus, ja, dann fickt euch doch. Wirklich. Dann fickt euch in eure geldgepuderten Ärsche. Entschuldigung, ausdrucksweise, ich weiß. Aber es reicht. Also, das macht dann auch halt keinen Spaß, weil du verteidigst eigentlich gut. Man muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob es das 1-0 oder das 2-0 war. Ich glaube, Buendia war es. Das war nicht gut verteidigt. Der stand
beide
komplett
nicht. Also
frei.
Eigentlich beide nicht. Also die beiden Weitschusstore, Thielemanns und Buendia, also das 1 und 2-0 kurz vor der Pause, dann dieser Doppelschlag, beide haben viel zu viel Platz dabei. Also
ach stimmt, das erste war ja die Ecke, die,
genau.
Die auch nicht verteidigt war. Und Buendia,
aber Thielemanns hat auch niemand gedeckt da. Ja, ne? Also das ist natürlich ein Bombenschuss gewesen. Aber gut, wenn dich halt auch keiner bedrängt, dann kannst du halt auch locker mal zielen.
Sagen wir, bis dahin wurde alles super wegverteidigt, aber diese zwei Situationen waren so extrem schlecht verteidigt, dass es dann auch genutzt wurde. Ja. Vielleicht ins Verhältnis zu setzen, Premier League ist natürlich auch mit anderen Mitteln unterwegs. Wenn man sich den Marktwert von Aston Villa anschaut, der Marktwert von Aston Villa aktuell 50 Millionen Euro, teurer als der vom BVB. Also das heißt, wenn du in die Bundesliga schaust, gibt es keine Mannschaft außer Bayern München, die mehr Marktwert haben als Aston Villa, und damit sind die irgendwo Platz 9 der Marktwertliste in der Premier League.
Ja.
Also eigentlich in den einzelnen Ligen auf einem ähnlichen Preisniveau, aber da ist halt die Premier League einfach anders unterwegs.
Ja, ja, da, natürlich. Also da waren die Vorzeichen auch klar in dem Spiel. Ne? Aston Villa absolut riesengroßer Favorit gewesen in dem Spiel, alleine schon aufgrund der individuellen Klasse. Und die spielen ja auch eine wirklich gute Saison. Die, ich meine, sie haben es am Ende ja jetzt auch in die Champions League geschafft, über die Premier League. Also
ja, oder über den Europapokalsieg, ne? Über Europa League-Sieg.
Okay, stimmt, ja. Das auch, aber sie haben auch in der Liga, haben sie wirklich, letzter Spieltag ist sogar heute noch gegen Man City, aber ich glaube, das haben sie sogar vorher schon geschafft. Aber ja, also die spielen eine sehr, sehr gute Saison, Aston Villa. Also das ist nicht nur die individuelle Klasse, auch die Form, die bei denen stark ist. Also alles in allem geht das natürlich völlig in Ordnung, dass die mit dem Pott auf die Insel gefahren sind. Wusstest du eigentlich vor dem Spiel, wer der größte Edel-Fan von Aston Villa ist?
Ich wusste es vor dem Spiel nicht, aber während des Spiels habe ich es dann mitbekommen. Erzähl's doch bitte den Menschen da draußen.
Ich nämlich auch. Also das war mir überhaupt nicht klar, dass Aston Villa so einen bekannten Edelfan hat. Der größte Edelfan von Aston Villa ist Prinz William. Der war nämlich auch im Stadion in Istanbul mit einer Delegation, kann man in seiner Position ja durchaus sagen, und hat da wirklich sehr begeistert dieses Spiel verfolgt. Der ist, also ne, wurde so ein bisschen erklärt, der ist wirklich absoluter Hardcore-Aston Villa-Fan und hat sich da unfassbar gefreut. Der ist da richtig mitgegangen. Fand ich ein richtig schönes Bild, dass man so einen offiziellen Mann dann da auf der Tribüne sieht. So am Ende gab es so ein paar Szenen, so eher so Arm in Arm, Sweet Caroline am Singen, Bier in der Hand. Wirklich wie ein absolut ganz normaler Fußballfan, so die Choreos gefilmt und so. Ja. Ey, total nahbar und total menschlich und sympathisch.
Also die Sweet Caroline-Szene fand ich sehr, sehr witzig.
Ja.
Ich glaube, da habe ich auch ein Reel zu gesehen, wo einer schreibt, imagine, du sitzt 30 Meter vom zukünftigen König von England entfernt und siehst, wie er Sweet Caroline mitgrölt.
Also ja, aber das ist doch total
mega
sympathisch.
Mega gut. Aber die andere Szene, die ich auch gesehen habe, die ich auch sehr, sehr lustig fand, ist, wie er die Choreo filmt und in dem Moment kommt ein Anruf rein und der wischt den Anruf direkt weg.
Ja, einfach.
Er hat einfach Kate angerufen.
So. Nee, Schatz, jetzt nicht.
Ich guck grad Fußball hier. Der andere Harry. Sein Lieblings-Harry hat angerufen. Harry Kane. Ja, einfach Mensch geblieben, ne?
Der Prinz. Ja, offensichtlich schon, ne? Ja. Das ist wirklich eine schöne Nummer gewesen. Habe ich mir gerne angeschaut. Ja. Aus BVB-Sicht hat mein Herz natürlich ein bisschen geblutet bei dem Spiel. Jadon Sancho, Ian Maatsen, beide eingewechselt, ne, in der zweiten Halbzeit. Hat man die auch nochmal wieder gesehen. Aber ja, man muss auch loslassen können. Ne?
Mit Buendia und Leon Bailey, auch zwei Ex-Leverkusener im Stadion. Also ein bisschen Bundesliga.
Ja, Buendia, also so wie der in Leverkusen gespielt hat, hätte ich den jetzt nicht erwartet in dem Finale. Ja. Also bei Leverkusen ist er irgendwie völlig unter seinen Möglichkeiten geblieben, aber bei Aston Villa Stammspieler und einer der entscheidenden Leute jetzt in so einem Finale.
Ja, ist ja manchmal einfach so, dass es ums Umfeld geht und vielleicht ist bei ihm das Umfeld ja auch finanziell bedient. Das kann ja,
genau.
Das kann ja auch sein.
Wobei, war ja nur ausgeliehen an Leverkusen. Ne? Der hat den nicht wirklich gehört.
Hat sich da nicht wirklich entwickeln können.
Ja. Das stimmt. Ja, also so viel zum Europa-League-Finale, aber vielleicht, um es nochmal in einem Satz gesagt zu haben, die Saison der Freiburger in Europa natürlich trotzdem auch mit der Finalniederlage überragend. Also das ist der größte Vereinserfolg mit Abstand, dass man es in so ein Finale geschafft hat. Das ist und bleibt natürlich trotzdem eine überragende Leistung von vor allem Julian Schuster und eben seiner Mannschaft.
Ja, komplett. Also das Einzige, was wir uns da wirklich vorzuwerfen haben, ist, dass wir es nicht gewürdigt haben über die gesamte Saison, dass wir erst ab Halbfinale überhaupt wussten, dass es Freiburg
so ganz Fußball-Deutschland aber.
Ja, aber da haben wir ja auch eine Verantwortung.
Ja, natürlich.
Und der sind wir nicht nachgekommen und da möchte ich auch hier hochoffiziell einmal eine um Entschuldigung bitten bei Gesamt SC Freiburg. Lieber Herr SC Freiburg, es tut uns leid. Das habt ihr in der Form nicht verdient. Es war eine tolle Saison. Herzlichen Glückwunsch und wir geloben Besserung.
Ja, das stimmt. Interessant auf jeden Fall, dass der SC Freiburg direkt nach dem Finale ja auch noch auf dem Transfermarkt tätig wird. Ne? Mio Backhaus ist verpflichtet worden von Werder Bremen für 15 Millionen. Das ist für Freiburger Verhältnisse, ist das mal eine Stange Geld. Ne?
Ja, und das ist auch für einen Torhüter eine Stange Geld. Und ja, vor allen Dingen,
ich glaube, drittteuerster deutscher Torhüter aller Zeiten mit der Summe.
Und das ist ein Torhüter, also klar, Mio Backhaus, aussichtsreicher Torhüter, aber für 15 Millionen?
Ja. Bedeutet ja im Umkehrschluss, Noah Atubolu wird sicher gehen. Ja. Also man holt natürlich nicht
zu Werder Bremen.
Mann, ne, genau, ja. Wenn man, ja, genau, zu Werder Bremen, da nimmt man einen Tausch vor. Nein, der wird gehen und damit war es auch das letzte Spiel von ihm für den SC Freiburg. Ne? Aber ja. So kann man gehen mit einem Europapokalfinale.
Ja, das stimmt.
Okay,
das ist
ja, gut, natürlich verloren, aber trotzdem, so ein großes Spiel zum Abschluss ist großartig.
Ja, das stimmt. Ja, mal gespannt, wo es ihn hinzieht und was das dann für seine Nationalmannschaftskarriere bedeutet. Vielleicht ja den nächsten Schritt.
Ja, ganz sicher. Ne? Das wird ein größerer Verein sein. Also ich glaube, ziemlich sicher ins Ausland. Ne? Also in der Bundesliga gibt es eigentlich keinen Club, wo man sagen würde, das ist jetzt so eine deutliche Verbesserung und die haben Bedarf auf der Torhüterposition, wird mir jetzt keiner einfallen. Also von daher ziemlich sicher Ausland. Also es geht in Richtung England. Ne? Also ja, vielleicht mit Aston Villa schon mal vorgefühlt, wie der englische Fußball so ist. Premier League könnte ich mir sehr gut vorstellen bei ihm, ja.
Ja, gehe ich auf und aus. Und da José Mourinho nicht im Stadion war, wird's nicht Real Madrid.
Genau, wird nicht Real Madrid. Ja, so viel zum Europa-League-Finale. Damit sind wir hier auch heute am Ende angekommen. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis, wie es hier weitergeht. Am Donnerstag wird es wieder einen Twitch-Stream geben. Und in diesem Twitch-Stream machen wir was?
Ja, wir schauen uns an, wie unsere Expertise eigentlich so in der Rückbetrachtung einzuordnen ist. Also wir machen einen kleinen Rückblick der Saison, schauen uns an, was waren unsere Calls, was haben wir gesagt, was passiert und wie viel davon stimmt, wie viel davon nicht stimmt und wo wir katastrophal daneben lagen. Also das wird sicherlich auch sehr, sehr lustig. Ich glaube, wir werden uns auch den ein oder anderen Spruch geben, drücken und ihr wahrscheinlich auch. Und genau, schauen uns einfach mal an, was ist eigentlich passiert diese Saison.
Ja, die großen Aufreger, die Highlights, Storys, die Lowlights, ne, genau, die besten Stories. Da werden wir noch mal ein bisschen im Archiv kramen. Was haben wir denn diese Saison so gehabt? Werden euch das da präsentieren und dann mal abgleichen mit dem, was wir eigentlich vor der Saison so vorausgesagt haben. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Kann ich euch jetzt schon sagen, gab einige wirklich spektakulär gute Calls, die wir hatten in der Saisonvorschau. Ja. Aber auch ein paar ziemlich schlecht gealterte.
Ja, aber das ist ja immer so und das macht es ja dann auch aus. Freue mich auf jeden Fall drauf. Eine Geschichte, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die eigentlich zum Pokalfinale gepasst hätte, können wir vielleicht noch nachreichen, weil es gibt mal wieder Stunk zwischen Hoeneß und Eberl, habe ich gerade gesehen.
Ja,
da hängt der Haussegen mal wieder schief. Da sprechen wir dann wahrscheinlich auch noch drüber, aber nicht mehr heute.
Ja, genau, das machen wir nicht mehr heute und ansonsten natürlich nächste Podcast-Folge gibt's ganz regulär wieder kommenden Sonntag, ne, da haben wir ja zumindest die Relegationsrückspiele noch, wir haben Champions-League-Finale dazwischen noch, also einiges, worüber wir dann auch noch sprechen können, von daher, da gibt's eine ganz normale Folge nochmal für euch. Und bevor wir diese Folge jetzt hier beenden, habe ich noch einen allerletzten ganz, ganz kleinen Hinweis, auch für dich und für alle da draußen, die sich noch nicht entschieden haben. Es findet am 2. und 3. Juni in Hoffenheim im Stadion ein Probesitzen statt. Da kann man dann mal schauen, welche Dauerkarte man sich da sichern möchte. Also nur als kleinen Servicegedanken. So.
Darf ich das mal, also haben wir noch kurz die Minute Zeit, das einzuordnen? Das wäre mir ein Anliegen. Also, jetzt liegt es natürlich nahe, sich darüber lustig zu machen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Dauerkartenplätze auszusuchen, was ja schon mal sehr ungewöhnlich ist für Vereine in der Bundesliga. Also ich kenne das zumindest so, Dauerkarte kriegst du nur dann, wenn mal irgendeiner verstirbt oder sie abgibt und dann nimmst du halt die oder hast Pech gehabt.
Ja.
Da es aber diese Möglichkeit gibt, also da es viele verschiedene Plätze gibt, finde ich diesen Servicegedanken gar nicht verkehrt.
Ja. Also sehen wir uns am 2. Juni zwischen 10 und 12 Uhr und 14 und 17 Uhr in der SAP Arena.
Da habe ich leider, das ist leider ganz ungünstig, weil ich sehe gerade, die Zeiten sind unchristlich. 10 bis 12, 14 bis 17, da bin ich arbeiten und das schaffe ich dann nicht. Also wenn du, aber es wäre cool, wenn du hinfährst, kannst du ja vielleicht Fotos machen.
Ja, genau, dann gucken wir, wo unsere Dauerkarten für die neue Saison in Hoffenheim denn dann sind, ne?
Ja, machen wir so.
Kleiner Service-Gedanke hier am Ende für euch. So, damit sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Crazy. Ich sag Power-Ciao und fulminante Grüße. Ja,
fulminante Grüße. Power-Ciao.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.